Wer die Autovervollständigen-Funktion von Google kennt, der weiß, dass die manchmal nervt. Und wenn man deinen Namen, lieber Sven Kommer, googelt, dann wird an erster Stelle, das weißt du bestimmt, medialer Habitus ergänzt.
Okay, ich lande immer auf irgendwelchen schwedischen Seiten.
In der Tat forschst du ja schon mehrere Jahre ursprünglich im Kontext des Teilprojekts Medienbiografien zum medialen Habitus von Lehramtsstudierenden. Sven Kommer studierte Lehramt an Realschulen in den Fächern Musik, Deutsch, Mathematik an der PH Ludwigsburg. Er ergänzte seinerzeit als einer der Ersten sein Studium des Lehramts mit dem Erweiterungsstudiengang Medienpädagogik. Da hinten sitzen zwei Studierende des Erweiterungsstudiengangs aus Nürnberg, ebenfalls an der PH Ludwigsburg. Er fertigte anschließend eine qualitative Studie zu Kinder und Werbung an, die er bei Dieter Bark in Bielefeld, einen Namen, den wir heute schon mehrfach hörten, als Promotion einreichte. Nach weiteren Stationen habilitierte er sich 2008 im schönen Freiburg. Und seit 2011 ist er nun an der RWTH Aachen und hat dort die Universitätsprofessur Allgemeine Didaktik mit dem Schwerpunkt Technik und Medienbildung sowie die Geschäftsführung des Instituts für Erziehungswissenschaften inne. Seit 2014 übernahm er die Sprecherposition von Carbon, von Horst Nisito, der heute Morgen hier schon zu uns sprach. Und Herr Professor Kommer berichtet nun zum, ich denke, sicher krönenden Abschluss des Vortragsprogramms der Frau Mediale, eine mögliche Antwort auf die Frage, warum digitale Medien in Schule, warum digitale Medien nicht in die Schule kommen. Lieber Sven, dein Publikum.
Ja, lieber Thomas, danke für die Vorstellung. Da merkt man auch, dass man inzwischen doch ein paar Tage im Geschäft ist. Ludwigsburg ist schon lange her, da war Horst Nisito noch nicht in Ludwigsburg, als ich dort war. Ja, willkommen, herzlichen Dank auch dafür, dass Sie um diese Zeit nach so einem langen Programm, vielen Workshops und so weiter, hoffentlich spannenden Eindrücken, jetzt nochmal hier sitzen und auch noch einem Akademiker zuhören. Naja, ein bisschen Medienpraxis habe ich auch. Der nochmal versucht zu erklären oder ein Erklärungsmuster, wir sind da ja vorsichtig geworden, warum die Medien nur so langsam in die Schule kommen. Das hat natürlich mit diversen Arbeiten, die Thomas gerade genannt hat, auch zu tun. Wenn ich das jetzt hier mache und mit Ihnen, vor Ihnen mache, hat das natürlich ein ganz kleines Problem. Es trifft immer den Falschen. Sie sind hier, weil Sie mit Medien arbeiten, weil Sie das für wichtig halten, weil Sie in Ihrer Praxis wahrscheinlich ganz spannende Projekte machen, wo ich gerne mal zugucken würde. Sie müssen eigentlich gar nicht mehr überzeugen. Warum erzähle ich es Ihnen also? Aber warum sind Ihre Kolleginnen nicht hier? Ich hatte es heute Morgen ja schon angesprochen. Was ist mit den vielen, vielen anderen? Ich nehme an, es gibt hier im Großraum Frankfurt deutlich mehr pädagogisch Aktive, als hier im Raum sind. Warum sitzen die nicht auch alle da? Obwohl wir uns doch ganz einig sind, dass das wichtig wäre, dass die hier sitzen. Für die Frage war gerade schon angedeutet, mit dem Titel auch der großen wissenschaftlichen Arbeit des zweiten Buches, das man da so schreiben muss, benutze ich eine Beobachterperspektive, die auf Pierre Bourdieu, also einen französischen Soziologen, rekurriert. Und die meiner Meinung nach hilft, so ein bisschen zu erklären, was wir eigentlich auch im Alltag ganz oft beobachten. Vieles davon kommt Ihnen vermutlich gar nicht so ganz neu vor. Aber das Schöne ist, wir können es jetzt in eine Theorie einbauen. Ich werde aber keinen Theorievortrag halten. Das ist hier nicht der Zeit und der Ort dafür. Ganz und gar nicht. Keine Sorge. Also, aber der Verweis auf Pierre Bourdieu, weil das ist nicht meine, in dem Punkt nicht meine Ideen, sondern da baue ich nur ein ganz klein bisschen an. Mit Pierre Bourdieu, Schule und Medien beobachten. Die Ausgangslage, wir haben es heute oft schon gehört, in Teilen, Sie kennen es auch aus anderen Stellen, kennen Sie eigentlich zur Genüge. Medienumgang im bundesdeutschen Schulsystem ist, sagen wir mal vorsichtig, erweiterungsfähig. Vor allen Dingen, wenn man mal den Begriff von Medien, den wir oft vor Augen haben, nämlich digitale Medien, neue Medien, wie sie immer gerade heißen, vor Augen haben, obwohl das gute alte Schulbuch ja auch ein Medium ist. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, hat auch Vorteile. Aber gut, nochmal ein paar Hinweise auf das Papier, wenn man immer wisst, was die Kollegen vortragen, könnte man die Folien anders machen, manches weglassen. Hatten wir heute auch schon mehrfach, da hätte noch was dazwischen sein sollen, okay. KMK-Erklärung, Einsatz von Medien in der Schule, die ja auch nochmal sagt, Diese Erklärung soll dazu beitragen, Medienbildung als Pflichtaufgabe schulischer Bildung nachhaltig zu verankern. Da haben wir es 2012, schwarz auf weiß, da steht es, ne, fast gesetzestextmäßig, wir könnten uns dran halten. Trotzdem hakelt es. Auch in den vielen Bildungsplänen, Kernlehrplänen, Lehrplänen, je nach Bundesland, steht ja immer wieder was mit Medien drin, war ja mal ein schöner Buchtitel. Trotzdem kommt es nicht so an, wenn wir dann die Daten aktuell von der ISIL oder ISIL-Studie vom letzten Herbst uns nochmal angucken. Da wird ja, wir lieben es ja, evaluiert und mit harten Daten, nochmal deutlich, wo die Probleme liegen. Also jetzt, ob das Rechner- und Schülerverhältnis ist immer so eine wichtig ist. Ich mache es gleich nochmal die entscheidenden Sachen größer. Der Punkt, nur 6,5% der Achtklässlerinnen und Achtklässler besuchen eine Schule, in der Tablets für den Unterricht oder das Leben, Lernen in den achten Jahrgangsstufen zur Verfügung stellen. Okay, es müssen sicher nicht 100% sein. Spannend ist die Zahl hier. In Australien sind wir bei 63,5%. Kleiner Unterschied. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lernen automatisch besser wird, weil man Tablets hat. Ganz und gar nicht. Aber wenn wir sie haben, haben wir die Möglichkeit, damit zu hantieren. Ja, warum ist das ein Problem? Auch das zeigt uns ja ISILs. Moment, irgendwie habe ich was durch. Egal. Auch da sollte noch eine Folie dazwischen sein. Irgendwie habe ich Mist gemacht beim Überspielen. Egal. Es zeigt sich ja in der Studie ganz deutlich, dass die deutschen Schüler auch nicht wirklich so kompetent sind, wie sie sein sollen. Also diese Annahme, ich bin gerade irritiert, sorry. Gut. Das, mea culpa. Die Schülerinnen und Schüler, die zu den Digital Natives zählen, automatisch medienkompetent sind, weil sie zu dieser Generation gehören. Das wird ja auch mit ISILs relativ deutlich, dass dem nicht so ist, sondern auch da durchaus Nachholbedarf besteht in vielen Bereichen. Ich meine, ISILs hat ja auch nur sehr eng Kompetenzen gemessen. Das hat wenig mit dem zu tun, was wir als Medienkompetenz bezeichnen. Wenn man dann fragt, warum ist das so? Das erste Argument ist ganz oft die Frage oder der Punkt, ja, unsere technische Ausstattung reicht ja nicht. Oder es gibt ja keine didaktischen Konzepte dafür. Ob das so alleine ausreicht, ich glaube das nicht ganz. Deshalb mein Ansatz, tiefer zu gehen und mal zu gucken, wo sind eigentlich die Köpfe? Und mit Bourdieu und anderen kommen wir dann an die Frage, welche Dispositionen, welche Einstellungen, welche Wertzuschreibungen oder auch wenig reflektierten Geschmacksvorlieben. Also kurzum, das, was so unseren Blick auf die Welt ausmacht, steckt da eigentlich in den Köpfen von Lehrerinnen und Lehrern, immer jetzt mit der Perspektive Medien. Damit sind wir natürlich bei Ihnen als Person und bei ihr der Person Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die natürlich in Gruppen eingebunden sind. Wie begründe ich das? Gucken wir nochmal, jetzt stimmt es aber hoffentlich, genau. Mit den Daten aus ISIL erstmal, wir sehen auch hier nochmal, die Nutzung ist viel weniger als in Deutschland. Das hat es verwürfelt. Das hätte ich vorher gewollt. So, dieser Punkt, warum eigentlich? Auch in der ISIL-Studie erhoben, was sagen deutsche Lehrerinnen und Lehrer? Lehrpersonen in Deutschland äußern vor allem Bedenken, dass der Computereinsatz zum Kopieren von Quellen animiert. Also endlich kein richtiges Lernen mehr oder die Gefahr. Das gibt es in keinem anderen Land, das in dieser Studie erhoben wurde, in dem Maß. Und es ist eine OECD, also weltweite Studie. Oder 34,4% der Lehrpersonen in Deutschland geben an, dass der Computer zu organisatorischen Problemen führt. Komischerweise haben andere Länder da auch weniger Probleme oder deren Lehrer. Und knapp 30%, also fast ein Drittel, ist der Meinung, dass Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz digitaler Medien vom Lernen abgelenkt werden. Pädagogische Schlussfolgerung heißt dann natürlich raus aus der Schule mit dem Rechner. Sie merken schon, ich teile die Perspektive nicht, Sie auch nicht. Aber hier wird was sichtbar. Angst davor. Es wird nicht mehr richtig gelernt, es wird kopiert. Angst davor. Es wird vom Lernen abgelenkt. Warum lenkt eigentlich irgendein digitales Medium mehr vom Lernen ab als der Roman unterm Tisch? So ab der dritten Reihe? Ich weiß es nicht. Oder wie zu unserer Zeit, Schiffe versenken. Möglicherweise liegt da ja ein Startpunkt. Dann haben wir noch eine Tradition, auch da, wer länger schon dabei ist, kennt die Titel. Ich habe mal ein paar Epochen rausgenommen, ne? 30er Jahre ursprünglich Dialektik der Aufklärung und die Kritik der Medienindustrie bei unseren hiesigen Kollegen, Ex-Kollegen aus Frankfurt, bis hin ne, zu der Gefahr des Jazzhörers, der sich ja beim Mitnicken, beim Hören von Jazzmusik auf dem Niveau eines Affen begibt, Originalton Adorno. Der Lieblingstext vieler Pädagogen in den 80er Jahren, Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode, auch da ist klar, die Medien sind schuld. Manfred Spitzer legt nochmal einen nach ne, und schreibt von der digitalen Demenz. Und all diese Bücher sind erfolgreich. Diese Texte werden rezipiert und da fällt mir dann noch ein etwas älterer Text dazu ein, Anfang des 20. Jahrhunderts, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Also immer wieder so ein Rückblick, eine romantische Vergangenheit, in der alles besser war, insbesondere eben keine Medien, die ja auch dann so ganz komische Mischehen eingeht. Wir hatten ja mal so eine Epoche, die wir lieber ausklammern. Wenn so Romantizismen zuschlagen, so das Frühjahr war besser und sowieso nur das gute alte Buch. Da steckt was dahinter. Zum einen sicher ein gesellschaftlicher Diskurs, aber auch eine latente Medienfeindlichkeit in vielen, vielen Köpfen und eben möglicherweise auch der Lehrerinnen und Lehrer. Oder aber, das war die Stichprobe, aus der ich Ihnen jetzt berichte, das ist die aus der Arbeit, ist nicht mehr ganz taufrisch. Neuere sehen aber nicht viel besser aus. Von Lehramtsstudierenden. Also, zum Habitus, ich erläutere den Begriff jetzt nicht bei Pierre Bourdieu, es geht eben um Einstellungen, um Perspektiven auf die Welt, um Geschmacksvorlieben, die aber absolut gesetzt werden und damit, und das ist der Punkt, Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen fungieren. Also wenn ich andere beobachte, beobachte ich die natürlich vor dem Hintergrund. Sie sind einverleibt, sie sind ganz tief in uns drin, naturgewordene, sie werden eben in der Regel nicht mehr reflexiv. Und das Ergebnis der jeweiligen individuellen Geschichte natürlich eingebunden in ein soziales Umfeld. Und die erzeugt Gegenwart, die erzeugt Weltbilder. Machen wir es ein klein bisschen qualitativ empirisch. Ausschnitt aus dem Interview, Studierende, Lehramt an der Pädagogischen Hochschule, erstes Semester. Okay, wie gesagt, anno 2004, 2005 erhoben die Daten, 20 Jahre alt. Im Rahmen ihres Interviews, wir haben die gefragt, erstmal medienbiografisch, wie war das in eurer Kindheit, wie hat sich das entwickelt, weil dieser Bourdieu-Ansatz war am Anfang gar nicht mitgedacht. Wie nutzt ihr Medien jetzt? Dann erzählt sie, ja, dann Fernseher habe ich nicht. Zu Hause gibt es keinen Anschluss. Was ich nicht schade finde, lachen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da kommt man nicht in die Versuchung. Versuchung? Das kennen wir doch aus anderen Kontexten. Was fällt uns auf? In der Zeit, in der wir eigentlich mediale Vollversorgung mit Fernsehern haben, hat sie keinen. Kommentiert es ironisch und dann eben diese Blickversuchung. Ne? Wenn wir nochmal so ein bisschen die christliche Tradition, die Semiotiker hätten jetzt viel Spaß, ich werde das nicht weitermachen, aber das ist doch schon relativ starker Tobak. Ist das Fernsehen so gefährlich wie die Schlange und der Apfel im Paradies? Ja, vertreibt uns der Fernseher aus dem Paradies? Das ist der Unterton, der bei ihr mit drin steckt. Möglicherweise, zumindest in meiner Lesweise. Auf jeden Fall, selbst wenn man nicht so tief deuten will, ein richtig entspanntes Verhältnis hat diese angehende Lehrerin nicht zu den neuen Medien, würde ich mal unterstellen. Sondern eher Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Vom Fernseher zum Computer, eine andere Studentin. Haben Sie einen PC zu Hause? Ja, ich habe einen, aber der halt ohne Internetanschluss. Wir sind im Jahr 2004, okay, da war das noch Neuland. Nicht? Okay. Nutzen tue ich ihn selten. Eigentlich nur, wenn ich einen Bericht abgeben muss oder so. und sonst nicht DVDs angucken, sonst aber gar nicht. Ja. Hier ist es nicht die Verführung, aber es ist der Zwang. Den Computer nutzt sie nur, wenn wir böse Dozenten an der Hochschule sie dazu zwingen, eine schriftliche Hausarbeit nicht mehr handschriftlich abzuliefern, sondern zeitgemäß mit dem Rechner. Die Auseinandersetzung mit dem digitalen Medium erfolgt eigentlich nur dann, wenn sie sich nicht vermeiden lässt. Äußerer Zwang hat einen wichtigen Einfluss auf die eigene Nutzung. Eigentlich würde sie das lieber vermeiden. Das sind jetzt zwei Passagen aus vielen. Das könnte natürlich Zufall sein, schlechte Auswahl oder von mir bewusst boshaft ausgewählt. Ich würde sagen, und das ist ein Fazit der Arbeit und auch weitere Arbeiten, die inzwischen das Feld in den Blick genommen haben, es findet sich bei ganz vielen Befragten ähnliche Aussagen, ähnliche Tendenzen, Perspektivierungen. Und von daher gehe ich davon aus, dass es sich eben nicht um Zufall handelt und auch nicht um Einzelfälle, sondern um ein Setting von Dispositionen, das man mit Bourdieu eben als Ausprägung eines Habitus ansehen kann. Sieht man sich diesen Habitus, ich habe mehrere Formen davon herausgearbeitet in der Arbeit an, ist er durch folgende Punkte geprägt. Ich mache es relativ kurz und knackig. Ihre Kindheit, das war wirklich auffällig, beschreiben die als sehr behütet. Schöne Wohnlage, fürsorgliche Eltern und sehr starke Kontrolle der Mediennutzung im eigenen Elternhaus. Eine ganz klare Wertigkeitszuschreibung vor, es wurde viel vorgelesen, es wird schöne Dinge mit dem Bilderbuch, mit Büchern gemacht, aber der Fernseher nur mit ganz harten Zeitvorgaben, Sendung mit der Maus und sonst gar nichts oder so. Das haben die im Rahmen ihres Sozialisationsprozesses sehr stark für sich selber übernommen, zumindest diese Gruppe. Auch diese Ablehnung, ne, die neueren Medien, Computer, auch Handy, hat alles so einen Beigeschmack. Die Vorlieben und Nutzungsmuster sind so von Resten eines nicht reflektierten bürgerlichen Habitus geprägt. Immer wieder wird betont, dass bei der eigenen Nutzung es um die Qualität der Medieninhalte geht. Dabei werden nicht nur den Inhalten, sondern auch den technischen Medien permanent Wertigkeiten zugeschrieben, so wie gerade dem Computer und dem Fernseher. Das Buch ist wertvoll. Also Arthouse statt Hollywood und lieber das Buch. Es wird immer wieder zwischen Unterhaltung, und das hat ganz deutlich negative Konnotationen unterschieden, und auf der anderen Seite natürlich positiv Bildung. So berichtet einige Studentinnen auch wirklich innerhalb von zwei Sätzen, dass sie in der Pausenphase so zwischen Studium und Schule, ja Schule und Studium, viel gelesen hat und in den Büchern versunken ist, sehr positiv, aber zwischendurch auch am Computerspiel versackt. Also auch da wieder diese kleine, feine Wertigkeitsunterscheidung. Versinken darf man, versacken darf man nicht. Auf einer höheren Ebene, abstrakten, wird eben großflächig eine Distanz zu den neueren Medien sichtbar, auch schon damals, wie gesagt, inzwischen ja schon wieder ein paar Tage her, trotz eigener, allerdings sehr spät entwickelter Nutzungsroutinen beim Umgang mit den immer neuen Medien, die dann immer, ja, es hat so ein Geschmäckle. Also viele berichten auch, das erste Handy oder bessere Handy haben sich dann angeschafft, als sie eben jetzt fürs Studium von zu Hause ausgezogen sind. Der Fernseher kommt erstmal nicht ins WG-Zimmer und der Computer nur, wenn sie es nicht vermeiden lässt. Den neueren Medien wird dabei implizit, manchmal auch explizit, jeglicher Bildungswert abgesprochen. Ja, genau das, sie verhindern das Lernen, nicht sie befördern es. Und der eigene Medienumgang hat aber auch immer was von Distinktion, von Unterscheidung. Ich nutze ja nur die pädagogisch guten Medien, die Bildungsmedien, aber die anderen und insbesondere meine zukünftigen Schülerinnen und Schüler, die haben ganz schlechte Mediennutzungsgewohnheiten. Und gleichzeitig wird man natürlich positionieren, die sich darüber auch als besser. Das Beispiel mit dem Fernseher von gerade eben zeigt aber auch etwas in ihren alltäglichen Nutzungsroutinen, gibt es aber oft Kollisionen, weil natürlich gucken die trotzdem Fernsehen. Und dann wird es ja schön deutlich, dann haben sie mal wieder Fernsehen geguckt, klassische Passage, ja, mit meiner WG-Nachbarin, die guckt immer abends so eine Serie. Eigentlich hatte ich ja keine Lust drauf, aber weil ich mit ihr zusammen sein wollte, habe ich mitgeguckt. Und das schlechte Gewissen ist so richtig deutlich zwischen den Zeilen zu lesen. Natürlich gibt es auch ganz andere Positionen bei den Studierenden, die wir befragt haben, aber ich meine, es war eine qualitative Studie, ich würde also keine Zahlenaussagen machen, aber von denen, die wir befragt haben, gutes Drittel bis die Hälfte geht sehr stark in diese Richtung. Auch in anderen quantitativen Studien sehen wir das. Ich habe die Form dann die ambivalenten Bürgerlichen genannt. Ach so, nicht mitgeklickt, genau. Aus Wien, die Kollegen sitzen hinten, gibt es eine sehr schöne Studie von Ursula Mutsch, die ist viel neuer, hat ganz deutlich versucht, sich nicht von meinen Ergebnissen leiten zu lassen, sondern ganz normal sozusagen, ich gucke neutral drauf, ist aber letztendlich zu sehr ähnlichen Punkten gekommen, auch gerade bei Lehrkräften schon im Schuldienst. Wie gesagt, das waren jetzt Studierende des Lehramts, also noch bevor sie in der Schule sind. Bei Frau Mutsch waren es dann auch Lehrpersonen in der Schule. Sie findet da aber ganz ähnliche Positionen. Was sagt uns das für die Frage nach dem Medienumgang in der Schule? Zunächst einmal macht Pierre Bourdieu und der Rekurs auf ihn deutlich, dass Habitus etwas sehr Zähes ist. Und wenn ich sage, das sind habituelle Ablehnungen, Distanzierungen, wird klar, das ist zwar wandelbar, aber nicht so ohne weiteres. Das dauert. Weil es hat mit tief verwurzelnden Dingen zu tun. Geschmack, was mag ich, was gefällt mir, was ist meine Literatur, was ist meine Musik, was sind meine Filme und welche nicht. Davon wegzukommen oder das auch nur reflexiv zu machen, ist nicht ganz einfach. Weil eigentlich müsste ich da eine Resozialisation, wenn der Begriff nicht anders belegt wäre, durchführen. Das heißt auch, die Fokussierung auf Ausstattungsfragen. Wir brauchen noch mehr Rechner in der Schule und schon wird alles gut. Oder jetzt, wir brauchen Tablets in der Schule und dann wird alles gut. Nein. Weil solange ich im Kopf habe, das Tablet verhindert ja eher Lernen, ne? Wir erinnern uns an das Zitat oder an die Studie, nützen die nichts. Weil sie werden entweder nicht eingesetzt oder, naja, bestenfalls mal für ein Lernspiel oder für irgendeinen Vokabeltrainer. Aber für die vielen anderen Dinge werden die dann vermutlich nicht eingesetzt. Möglicherweise ist sogar so eine Technikfokussierung, wir haben es ja heute Morgen von Horst Niesitor auch gehört, sogar kontraproduktiv. Weil aus der Angst, von der Technik überrollt zu werden, von der Medienindustrie, die ja auch ein nicht so gutes Image hat, überrollt zu werden, wird dann so eine Gegenposition, nee, jetzt erst recht, ich bleibe beim Schulbuch und der Tafel. Vor allen Dingen auch, wer länger dabei ist und sich an die Versprechungen erinnert, ich meine, Medien in der Schule oder die als neuesten Medien, ist ja auch nicht so ganz neu, es gab in den 60er Jahren mal die Diskussion um programmierten Unterricht, die ersten Lernmaschinen, damals noch vollmechanisch, bis vor kurzem hatten wir noch ein paar Modelle bei uns im Institut stehen, hat nicht so ganz funktioniert, danach kam dann mal Schulfernsehen oder möglicherweise hat es hier die eine oder der andere live erlebt, das Sprachlabor, in meiner Schule damals sehr beliebt, um Klausuren zu schreiben, weil die Plätze waren so schön abgegrenzt, nur als Sprachlabor haben wir es nie verwendet. Und auch die ersten Multimedia-Lernmodelle der 90er Jahre, ne, mit Aufkommen der CD-ROM, ja, so richtig geholfen hat es nicht. Ne? Also gutes Argument, wir lassen das mal mit den Medien, mit den Neueren und bleiben beim Buch. Geht bis ins Aktuelle, noch vor 2 Jahren der große oder vor anderthalb die große Debatte MOOCs, Multi-User, Open Courses. Viele Hochschulen, auch meine, hat viel Geld investiert, um da jetzt mitspielen zu dürfen. Aber wenn man mal selbst die nicht spezialisierten Medien anguckt, so ganz langsam beginnt schon wieder das deutliche Ende der Euphorie. Scheint auch nicht so ganz zu funktionieren. Also, sind das Gründe, die Medien zu lassen? Nein, sind es nicht, aber es sind gute Vorwände, wenn ich lieber nicht mit den neuen Medien arbeite, diese außen vor zu lassen. Damit läuft natürlich Schule, das haben wir heute auch schon mehrfach gehört, doch deutlich Gefahr, den Anschluss an das, was da draußen passiert, was unsere Gesellschaft heute ausmacht, zu verlieren. Ich sehe dafür nur einen sehr mühsamen, von Rückschlägen, Sackgassen und Ähnlichem keineswegs gefeiten Weg, den eigenen Habitus, und zwar sowohl von uns, denjenigen, die wir gerne mit Medien arbeiten, Spaß dran haben, als auch von denjenigen, die da eher distanziert sind, zu hinterfragen, den blinden Fleck der nicht vorhandenen Selbstreflexion zumindest mal ein Stückchen weit zu bearbeiten. Und die Werbung zeigt uns ja, wie es geht. Die Kampagne ist genial, ne? Da hat auch einer Bourdieu gelesen oder irgendwie sowas, bevor er Werbung gemacht hat. Umparken im Kopf. Selbst hier, also ich habe den rausgesucht, was wir denken, bestimmt, was wir sehen. Und Dinge, über die wir ein vorgefasstes Urteil haben, sehen wir oft überhaupt nicht mehr. Dabei würde sich genau hinschauen lohnen. Ah ja, nicht mein Deutsch. Ist eigentlich eine Autowerbung, ich nehme an, Sie kennen sie alle. Aber sie trifft genau das, genau hinschauen. Was machen die Kinder und Jugendlichen mit den Medien? Was könnte man damit machen? Warum habe ich eigentlich Vorbehalte? Ich meine nicht Sie. Ich sagte ja, falsche Adressaten. Aber wenn Sie sozusagen mal versuchen, mit Ihren Kollegen ins Gespräch zu kommen. Warum haben wir so oft die Forderung, die Geräte am Schultor abzuschalten? Oder bei mir in Seminaren ein beliebtes Provokationsmittel, Musikunterricht mit dem Tablet. Wenn ich 20 Studierende im Seminar habe, bringe das als Video, ist natürlich noch ein bisschen schöner als das Standbild, haben wir jetzt von der Zeit her nicht, gibt es garantiert einen Aufschrei von mindestens 2 Studierenden, das ist doch keine richtige Musik. Warum eigentlich nicht? Weil sie technisch erzeugt ist? Ist das Tablet sowas anderes wie eine Orgel? Oder ist es eben, wie Bourdieu sagen würde, bürgerlicher Distinktionshabitus, weil möglicherweise diejenigen, die da aufschreien, jahrelang mühsam gelernt haben, ein Instrument zu spielen. Natürlich ist ein richtiges Instrument auch was Schönes, keine Frage. Ne? Aber warum dieses Vorurteil? Erst wenn ich das reflexiv kriege, meine eigene Position bestimmen, reflektieren kann, bestimmen kann, sehe, dass es vielleicht mein Geschmack ist und dann zu einer professionellen Distanz zu kommen und zu sehen, okay, in meiner Rolle als Lehrperson muss ich vielleicht mal von meinen eigenen privaten Vorlieben absehen, dann kann das weitergehen. Das ist keine neue Forderung, ich weiß. Muster, vorhin auch schon zitiert, ja nur mal bei Heimann Otto Schulz nachgucken, Berliner Didaktik, da steht das auch schon relativ deutlich drin, dass auch die Einstellungen und Positionen der Lehrperson durchaus zu den Bedingungen von Unterricht gehören, über die man reflektieren muss. Ja, was heißt das? Für Sie als diejenigen, die möglicherweise immer ganz vorne, an vorderster Front, Cutting Edge, habe ich als neuen Begriff von meinen Kolleginnen gelernt, der Medienentwicklung versuchen, Schule zu machen, bedeutet das auch, damit bin ich fast am Ende, haben Sie Geduld mit Ihren Kolleginnen, auch wenn das manchmal schwer ist. Zwang hilft nicht weiter. Er stärkt vielleicht eher den Widerstand, sondern helfen, mit denen gemeinsam auf den Weg zu gehen, zu zeigen, man kann auch was lernen mit den neuen Medien, das kann Spaß machen und sogar pädagogischen Spaß, das kann pädagogisch wertvoll sein. Auch wenn es dem Geschmack desjenigen, der es macht, als Privaten vielleicht nicht entspricht. Weil sonst, wenn wir die Kurve nicht kriegen, droht die Schule den Anschluss an die Gesellschaft da draußen völlig zu verlieren. Dazu auch ein kleines Beispiel, ich erzähle es einfach. Eine Studentin oder Doktorandin, die ich von meiner Vorgängerin übernommen habe, hat ein Forschungsprojekt gemacht zum nochmal Lese-Lernprozess, Lese-Erwerbsprozess und dessen Förderung in Berufsschulen beziehungsweise Berufsakademien, also nachdem er eigentlich, ne, laut normalem Schulplan oder Lehrplan haben wir nach der Grundschule, können wir alle lesen, aber wir wissen ja, es funktioniert nicht. Sie hat da auch Lehrerinnen interviewt. Da wird erstmal eine furchtbare Verzweiflung deutlich. Warum können diese Schüler nicht lesen und wie kriegen wir die? Sie kriegen sie nicht, es funktioniert nicht. Und dann kommt was, wo ich mit Bourdieu weiter argumentieren würde oder mit der Perspektive, die ich Ihnen hier ganz kurz vorgestellt habe, hat die Doktorandin da nicht aufgenommen, wollte ich ja auch nicht aufs Auge drücken, wie gesagt, weil war nicht in dem Sinn von mir betreut, sondern nur übernommen. Diese Lehrerin erzählt dann, ja, sie versteht es eigentlich gar nicht. Warum diese Schüler, ne, wie gesagt, Berufskolleg, berufliche Ausbildung, Straßenbau, ja, das hat man vielleicht Bilder zu im Kopf, auch wenn die natürlich auch falsch sind, aber nicht ganz falsch. Ich verstehe das nicht, warum die nicht lesen. Das ist doch sowas Tolles, sowas Entspannendes. Ich nahm anstrengenden Schultag, ich gehe nach Hause, setze mich in die Ecke, habe da meine Leseecke und lese ein Buch und das ist so schön. Warum verstehen die Schülerinnen und Schüler das nicht? Sie kriegt den Blick nicht, sie versteht nicht, sie kriegt nicht die Perspektive drauf, dass die Welt dieser Schülerinnen und Schüler eine ganz andere ist. Das Lesen für die vielleicht eine Bedrohung ist, eine Gefahr. Sie haben Lesen in der Schule erlebt immer als, oh, Andreas, das musst du aber nochmal üben mit dem Lesen. Geh nochmal Hausaufgaben machen, geh nacharbeiten. Also permanent eine negative Konnotation, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil man kann ja eh die Erklärvideos auf YouTube gucken. Auf die Art kriegt sie ihre Schülerinnen und Schüler nicht. Möglicherweise, wenn sie das reflexiv kriegen würde, wäre ein anderer Zugriff möglich, wie auch immer der aussieht. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde und hoffe, eine kleine Anregung Ihnen noch mit auf den Weg geben zu können damit. Herzlichen Dank fürs Zuhören.